Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Uncas Gemmecker und ich begrüße heute den Arzt und Umweltmediziner Dr. Dietrich Klingert. Hallo Dietrich.
Hey, hallo Uncas. Ja gut, ich sag ganz kurz was. Also mein Zugang zur Umweltmedizin kam einzig und allein über meinen Aufenthalt in den USA seit 35 Jahren und bin dort Mitglied of the American Academy of Environmental Medicine. Und eigentlich, was ich weiß, kommt daher und ist sicher ähnlich wie das, was ihr in Deutschland wisst, aber vielleicht doch ein bisschen anders.
Okay, ja, du bist ja im Bereich Entgiftung schon super lange sozusagen zugegen und hast da auch wirklich maßgeblich eigentlich, sag ich mal, das Feld aufgerollt in dem Sinne. Und ja, ich habe auch unglaublich schon viel von dir gelernt, muss ich sagen. Verfolge dich schon, ja, seit ich eigentlich krank geworden bin, muss ich sagen, und dann auch wieder gesund. Ja, wir wollen uns heute über das Thema Umweltgifte und die Beziehung zum Gehirn insbesondere unterhalten. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht mal so eine ganz allgemeine Frage. Welche Rolle spielen denn heutzutage Umweltgifte bei chronischen Krankheiten?
Ja, ich würde sagen, zwischen Elektrosmog und Umweltgiften sind es mindestens 80% von dem, was unsere chronischen Krankheiten ausmacht. Und diese 80% sind heilbar.
Das ist natürlich schon mal eine unglaubliche Aussage, eine unglaublich positive Aussage. Ich würde sagen, ein paar positive Nachrichten in diesen Zeiten sind mal auch willkommen, oder? Du weißt, was ich meine. Genau, ich persönlich zähle die elektromagnetischen Felder zu den Giften hinzu. Ja, dazu kommt noch die Lichtvergiftung in dem Sinne, Lichtverschmutzung, die wir auch haben. Welche Rolle spielen denn heutzutage die neurodegenerativen Krankheiten? Wenn es ums Gehirn geht, sprechen wir vom Gehirn und vom Nervensystem. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Krankheiten, ALS, MS und Alzheimer und so weiter. Wie entwickelt sich das Ganze so über die Zeit? War das schon ein Thema, als du angefangen hast, Arzt zu werden?
Nein, vor 47 Jahren war das absolut kein Thema. Heute die offizielle Statistik, die man nicht kriegt über den Spiegel oder Zeit oder Fernsehen, das sind ja alle inzwischen manipulierte Daten, aber die richtigen Daten, die wir Ärzte bekommen, ist, dass heute die Haupttodesursache bei Frauen sind neurodegenerative Erkrankungen des Nervensystems, die Hauptursache geworden. Das war, als ich angefangen habe mit Medizin, vielleicht Ursache Nummer 20, war weit unten. Und hat sich jetzt hochgearbeitet jenseits von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und jenseits von Krebs ist es jetzt eine Todesursache Nummer eins. Zumindest bei Frauen kenne ich die Statistik. Bei Männern wird es ähnlich sein, aber die sind hinken vielleicht ein bisschen hinterher mit ihren Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Das heißt, okay, die ja, Männer haben mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, okay. Aber das hält sich so ein bisschen die Waage. Da kommt ja dann noch Krebs dazu. Und dann haben wir schon drei große Bereiche, die ja, uns wirklich bedrohen. Und wie ist das denn? Du hast gesagt, am Anfang gab es das nicht. In welcher Dimension, du hast gesagt, 80% Haupt- und Todesursache. Aber wie kann man sich das in Zahlen vorstellen?
Ich kenne bei Frauen die Zahlen, die Tode in den letzten 20 Jahren, also das ist jetzt eine Statistik von 2015, also zwischen 1995 und 2015, ist die Todesursache neurodegenerativer Erkrankung des Gehirns, spezifisch bei Frauen, um 663% hochgegangen. Das ist mal eine richtige Zahl, mit der man was anfangen kann. 663% Anstieg in 20 Jahren und das ist jetzt 5 Jahre her und ich würde wagen, dass sich die Zahl in den letzten 5 Jahren nochmal verdoppelt hat. Es geht ja exponentiell in die Höhe, es geht nicht lineal, dass langsam immer mehr Leute erkranken auf bestimmte Art, sondern es geht exponentiell, weil die Umweltursachen halt überall da sind und nicht an einer Stelle plötzlich ganz weg sind oder dass die Umwelt plötzlich besser geworden ist oder wir kennen kein Land, wo die Statistiken zeigen, dass die Umweltgifte in einem Land plötzlich abgesunken sind. Das wäre ja mal schön, die Statistik zu hören, aber die kennen wir nicht bis jetzt.
Deswegen habe ich gefragt, weil es wollte darauf hinweisen, dass das so eine logarithmische Entwicklung ist, also eine exponentielle Entwicklung, wo sich das Ganze immer mehr dramatisiert und immer schneller wird. Naja, vielleicht haben wir jetzt mit Corona dann letzten Endes, wenn man da genau hinschauen würde, da eine kleine Verbesserung sozusagen in der Kurve, weil ja dann mal kurzfristig wenigstens die Flugzeuge vom Himmel genommen wurden, der Verkehr eingeschränkt wurde. Plötzlich gab es in Deutschland gutes Wetter. Ne? Die merkwürdigen Zeichnungen am Himmel waren nicht mehr da, auch hier in Frankreich nicht. Und das war schon ein interessantes Phänomen, aber gut, das ist es denn so, dass das Gehirn und das zentrale Nervensystem jetzt speziell belastet sind mit Umweltgiften, wenn es um neurodegenerative Krankheiten geht?
Es gibt also muss man einmal unterteilen. Es gibt Toxine, die hauptsächlich das Immunsystem attackieren und Toxine, die das Herz-Kreislauf-System attackieren. Und es gibt Toxine, die das Nervensystem attackieren. Ja? Man spricht dann von Neurotoxinen gegenüber den Immunotoxinen oder was es sonst noch alles gibt. Es gibt für jedes Körperareal gibt es Gifte, die spezifischer wirken auf. Ja, es gibt Gifte, die auf den Darm wirken, Gifte, die aufs lymphatische System wirken. Aber das Hauptmerkmal ist jetzt bei den Giften, die auf andere Systeme wirken, die sind natürlich mitverantwortlich bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei Krebserkrankungen. Es gibt keine Krebserkrankungen, wo die Umweltgifte nicht beteiligt sind. Aber besonders spürbar oder besonders belastend für uns in unserer Zeit. Oder wir brauchen, jetzt mal ganz nüchtern gesagt, wir brauchen eigentlich keinen Körper, um zu funktionieren in unserer Zeit, oder? Selbst wenn Leute im Rollstuhl sind, aber noch am Computer tätig sein können, können sie noch einen Job machen und können noch Geld verdienen und können noch überleben. Das war früher ja nicht so, oder? Und heute spüren wir oder sind wir hauptsächlich, spüren die Belastung eher, wenn unser Gehirn belastet ist. Das heißt, wir Gifte, die das Gehirn betreffen, merken wir wesentlich früher als Gifte, die Krebs verursachen, oder? Das kann 20, 30, 40 Jahre dauern, wo wir nichts merken, bis plötzlich die Krebserkrankung kommt. Aber wenn unser Gehirn belastet wird und unser Gedächtnis geht oder wir können nicht schlafen oder wir können nicht mehr klare Entscheidungen treffen, das merken wir sofort. Oder vielleicht nicht wir, aber unser Ehemann oder Ehefrau oder unsere Freunde merken das sofort. Und von daher ist vielleicht heute das Augenmerk auch mehr bei den Neurotoxinen gelandet. Aber ich würde auch wagen zu sagen, dass die neurotoxischen Belastungen schränken unser Leben sofort mehr ein als alle anderen Arten der Belastungen. Und von daher haben sie eine besondere Rolle. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Umweltgifte, die unser Nervensystem zerstören, sind besonders beliebt unter den Politikern, ja, dass die alle zugelassen sind, dass es da kaum Einschränkungen gibt, was die Anwendung angeht. Oder wir waren ja vor ein paar Jahren alle beteiligt an der weiteren Zulassung von Amalgamfüllungen, weil offensichtlich die Zerstörung des Gehirns durch den Quecksilberdampf für die Politiker eine akzeptable Nebenwirkung ist von Amalgamfüllungen. Und wenn es dann um die Plastikweichmacher geht, die Phthalate, die unser Gehirn zerstören, vor allen Dingen den Teil, der mit der Regulation der Hormone zu tun hat und unserer Männlichkeit oder Weiblichkeit, dass diese Stoffe weiter gebilligt werden von der Regierung in eigentlich allen westlichen Ländern, ist unglaublich. Ja, das Gifte, von denen wir wissen, dass sie unser Gehirn verändern und zerstören, da gehört natürlich auch der Elektrosmog dazu. Wir wissen, dass die WLAN-Anlage im Haus, wenn Kinder aufwachsen in diesem Haus, dass das Wachstum und die Entwicklung des Gehirns wesentlich verändert wird durch die ständige Bestrahlung mit Radiowellen. Und dass es da von seitens der Regierung her alles gebilligt wird und noch mehr Frequenzbereiche verkauft werden. Oder dass die Regierung Frequenzbereiche verkauft und damit den Fundus bereichert, der dann zur Verfügung gestellt wird, um der pharmazeutischen Industrie zu helfen, Impfstoffe zu entwickeln, die zum großen Teil schädlich für unsere Gesundheit sein werden. Oder es ist ein Wahnsinn, der da passiert, wenn man die Politik anguckt, dass es keinen Willen gibt, politisch die Zahl der Neurotoxine einzuschränken, die in unserem Umfeld sind. Es wäre so leicht zu machen, oder? Es wäre überhaupt vom ökonomischen her und vom praktischen her überhaupt kein Grund, unsere Welt umweltgiftfreier zu machen. Aber es gibt keinen politischen Willen im Moment, den wir sehen. Auch nicht in Deutschland, wo das Land angeführt wird von einer früheren Physikerin, sehen wir sogar noch schlimmere Entscheidungen als woanders.
Ja, die Entscheidungen kommen ja nicht unbedingt aus der Politik selber, sondern aus den entsprechenden Thinktanks, Bündnissen vom Weltwirtschaftsforum ausgehend. Da ging ja dann alles los sozusagen. Am nächsten Tag ging dann Corona los, Bilderberger Konferenz, Atlantikbrücke. Aber über Politik wollen wir hier nicht sprechen. Auch wenn das eigentlich das wichtigste Thema in diesem Jahr definitiv ist. Aber du hast einige Sachen jetzt angesprochen, wo ich noch kurz darauf eingehen möchte. Du hast gesagt, die Umweltgifte im Gehirn, die merkt man als erstes. Da bin ich ein bisschen überrascht, weil so mein Wissensstand ist, dass sich, und auch meine eigene Erfahrung, gehe ich gleich noch darauf ein, ist, dass sich Demenz beispielsweise über Jahrzehnte erstmal ausbreitet. Und dass man ganz lange in einem Bereich ist, wo man vielleicht schon so auf dem Weg in die Demenz ist, aber eigentlich noch gar nichts merkt, weil man erst ab einem bestimmten, da gibt es so Zahlen, wo das ganz viel vom Gehirn sozusagen kaputt sein muss, damit es dann wirklich nicht mehr funktioniert. Und ich persönlich habe damit auch so ein bisschen mein Leiden oder meine Erfahrung. Ich halte mein Gedächtnis für relativ katastrophal. Das heißt nicht, dass ich mir gar nichts merken kann, aber trotzdem ist es lange nicht so, wie es sein sollte. Und als ich chronisch müde war, da war es dann irgendwo noch deutlicher. Deswegen ging es dann für mich in den letzten Jahren bergauf. Aber ich bin da auf jeden Fall sensibilisiert und versuche alles dafür zu tun, mich weiter zu entgiften, auch mein Gehirn dementsprechend zu entgiften. Wir sprechen mal später noch drüber. Aber ich sehe mich da schon auf so einem Wege. Ne? Und deswegen bin ich da sehr, sehr beunruhigt und möchte alles dafür tun, dass ich natürlich im Alter mich noch super konzentrieren kann und mich ein gutes Gedächtnis habe, wie beispielsweise mein Freund Professor Dr. Karl Hecht, der ist jetzt 96, hatte einen Unfall vor 2 Monaten, wo ich ihn unterstützt habe, aber der ist geistig sowas von fit, ja, dass wenn man sich mit ihm unterhält oder ich habe mehrere Interviews mit ihm gemacht, der geht das ganze Thema ab und kommt auf den Punkt genau wieder zurück. Ne? Also das ist beeindruckend. Das heißt, wir Menschen haben ein hervorragendes Gehirn und können das bis zum letzten Tag unseres Lebens, auch bis ins allerhöchste Alter benutzen, aber das ist heutzutage nicht mehr so. Wieso sagst du, dass das schnell bemerkbar wird?
Ich habe vorhin ja angedeutet, dass der Ehemann oder Ehefrau sind meist die Ersten, die es merken, oder? Oder wenn man ehrlich ist, merkt man es sehr schnell. Oder man geht ins Zimmer, um irgendwas zu holen und hat bereits nach der Zimmertür vergessen, was es war, was man holen wollte. Dieses sogenannte Room-to-Room-Memory, nennen wir das. Man merkt es schon frühzeitig. Ob das nun reversibel ist oder nicht, das merkt man natürlich nicht. Und du kennst ja meine Arbeiten, meine Gedankengänge dazu, dass was zuerst kommt, sind die Umweltgifte, oder? Im Gehirn, das Hauptumweltgift, das wir alle inzwischen haben, ist das Aluminium, die Aluminiumbelastung durch das Einatmen von Nanoteilchen von Aluminium. Und das Aluminium ist der Wachstumsfaktor für viele Viren und für die Borrelien. Und was fortschreitet im Gehirn, letztlich ist nicht die Umweltbelastung, die ist zuerst da. Aber was fortschreitet, sind die chronisch schleichenden Infektionen, die lange brauchen, bis die symptomatisch werden. Und da ist dann so eine Kurve, so ein Knick in der Kurve, wo plötzlich der Gehirnkranke weiß, jetzt sind wir auf dem Dampfer, der nicht mehr rückwärts geht. Wir wissen, oder dass die Pilzinfektionen, also Hefepilze im Gehirn, spielen eine Riesenrolle bei den chronischen Gehirnerkrankungen. Wir wissen von den Studien von Judy McClossy, Schweizer Professorin, es gibt kein Alzheimer-Gehirn ohne Borrelien im Gehirn. Es gibt kein Alzheimer-Gehirn ohne Herpesviren im Gehirn. Das heißt, was zuerst kommt, ist die Verschmutzung von den Neuronen und von dem Gewebe zwischen den Neuronen, vor allen Dingen den Gliazellen. Die sind zuerst, die leiden zuerst für viele, viele Jahre unter den Verschmutzungen und können dann ihrer Aufgabe nicht mehr nachgehen. Also die Gliazellen vor allen Dingen, die das Immunsystem im Gehirn darstellen. Die können nach Jahren der Vergiftung, gibt es irgendeinen Punkt, wo sie nicht mehr können. Und in dem Moment fangen die Infektionen im Gehirn an zu wachsen. Ja, Borrelien leben in den Neuronen. Die sind nicht im Zwischenbereich, sondern in den Neuronen und sind zum großen Teil verantwortlich für den Untergang des Gehirns. Und das ist immer noch die meist übersehene Erkrankung des Gehirns, weil wir haben außer meiner ART-Methode gibt es keinen wirklichen Test. Ja, wenn die Borrelien in den Neuronen im Gehirn sind, dann können wir zwar Antikörper finden gegen die Neuronen, aber wir können keine Antikörper finden gegen die Borrelien. Das kann das Immunsystem nicht sehen. Und die Leute haben negative Labortests, aber postmortem, was wir lange gemacht haben, finden wir bei jedem, der an einer Erkrankung des zentralen Nervensystems gestorben ist oder mit der Erkrankung gestorben ist, haben wir bei jedem obligat Borrelien in den Neuronen gefunden. Und das ist was nur wenige von uns wissen. Aber der Grund, warum die Infektionen da sind, sind die vorbestehenden Vergiftungen vom Gehirn mit Umweltgiften. Und da ist, wie gesagt, Aluminium ist Nummer eins. Aber kurz danach kommen erstmal Schwermetalle haben eine Affinität für das zentrale Nervensystem. Also Schwermetalle sollten zuerst erwähnt werden, aber es ist eigentlich nur Quecksilber und Aluminium. Und was danach kommt, ist sofort die Herbizide, Pestizide, die Holzschutzmittel, die Petrochemikalien. Ja, alle haben ihren Zugang über die Blut-Hirn-Schranke zum Gehirn und enden dort und müssen ständig abgebaut werden, soweit unser System das schafft. Und wenn das System überwältigt ist und nicht mehr hinterherkommt, da ist dann dieser Knick, der passiert, wo Leute anfangen, die ersten Symptome zu haben. Und das Fortschreiten der Erkrankung, das ist zumindest meine Forschungsergebnisse, hängt immer zusammen mit der Zahl der pathogenen Keime, die dann in diesen gestörten Gebieten wachsen. Und das wird in der Schulmedizin fast völlig verleugnet und übersehen. Und von daher gibt es auch bis heute keine machbare Therapie beim Morbus Alzheimer oder gab es diese eigenartige Entwicklung. Oder wir wissen, dass diese Plaques beim Alzheimer, diese Amyloid-Plaques, diese Verdichtung im Gewebe, im Gehirn, wenn man die Plaques aufmacht, sind da Borrelien drin und Herpesviren und Mykoplasmen und andere Keime. Das heißt, diese Amyloid ist ein letzter Versuch vom Gehirn, die Keime einzugrenzen. Und dann hat die Industrie in Deutschland alleine von der Regierung mehrere Billionen, also mehrere Milliarden Euros bekommen, um einen Impfstoff zu entwickeln, der das Amyloid zerstört. Oder das Amyloid ist der letzte Versuch vom Körper, diese Keime einzugrenzen. Und dafür wurden Milliarden von euren Steuergeldern bezahlt, um einen Impfstoff zu entwickeln, der das Amyloid zerstört. Und dann wurde erstaunlicherweise festgestellt, dass der Impfstoff zwar funktioniert, aber dass die Leute noch sehr viel schneller bergab gehen als vorher. Das war eine große Überraschung unter den Politikern, nicht unter den Forschern. Die wussten von vornherein, was sie da für Quatsch machen. Aber dadurch, dass er gut bezahlt wurde der Quatsch bis zum Ende durchgeführt, bis Leute wirklich an diesen Versuchen gestorben sind.
Ja, das erinnert mich an LDL-Cholesterin, auch wo der Körper versucht, bestimmte Dinge zu reparieren im Körper und man dann sagt, oh, immer wenn, also die, wenn ein Unfall ist, dann ist die Feuerwehr da, dann muss die Feuerwehr schuld sein, oder? Du hast von der Blut-Gehirn-Schranke gesprochen. Ist das so ein bisschen der Knackpunkt? Also haben wir auf der einen Seite natürlich viel mehr Umweltgifte überhaupt im Umlauf, aber kommen die jetzt einfach in unser Gehirn besser rein, weil die Blut-Gehirn-Schranke nicht mehr so funktioniert, wie sie sollte?
Ja, und das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und ein neuer Punkt. Also bis vor 30 Jahren hatten wir alle fantastisch funktionierende Blut-Hirn-Schranke. Es gab ein paar Ausnahmen, das Quecksilber, was von den Zähnen, vom Amalgam her aufsteigt, entlang der Kranialnerven, hat immer einen Weg gefunden, über die Nerven die Blut-Hirn-Schranke zu umgehen. Und wenn Quecksilber mal im Gehirn war, war es die Aufgabe der Gliazellen, das Quecksilber zu entsorgen. Und unglücklicherweise werden die Gliazellen dadurch so toxisch, dass sie ihre Aufgabe, ihre Funktion verlieren. Und eine der Funktionen der Gliazellen ist, die Blut-Hirn-Schranke auszubilden. Also wenn die Gliazellen von innen her vergiftet werden mit Quecksilber, das war die einzige Art, die Gliazellen lahmzulegen, war Quecksilber. Das hat es also schon früher gegeben. Aber die neue Art, die Blut-Hirn-Schranke kaputt zu machen, ist der Elektrosmog. Ja, wir wissen, dass wenn ihr eine WLAN-Anlage in der Wohnung stehen habt, die angeschaltet ist, dass sofort innerhalb von Sekunden die Blut-Hirn-Schranke durchlässig wird für Gifte, die im Blut zirkulieren, die früher keine Chance hatten, ins Gehirn zu kommen, die kommen jetzt rein. Die Blut-Hirn-Schranke wird eher wie so ein Sieb, das Löcher hat. Und es ist schlimm. Wir wissen zum Beispiel auch, dass das Telefongespräch, also wenn ich am Handy telefoniere, die Blut-Hirn-Schranke aufgeht für mehr als ein paar Minuten, für ein paar Stunden, 4, 6 Stunden. Wir haben eine eigene Versuch gemacht dazu. Und die Kombination von dem gelegentlichen Telefonanruf am Ohr und die WLAN-Anlage zu Hause, brauchen wir gar keine Satelliten von Elon Musk oder den Handysendemasten, der irgendwo in der Entfernung vom Haus steht, sondern allein das, was Leute zu Hause haben, reicht aus, die Blut-Hirn-Schranke undicht zu machen, sodass jetzt alle Gifte, die mit dem Essen und mit der Atmung aufgenommen werden, auch über die Haut, dass sie jetzt bloß ins Gehirn kommen. Und da ist eine Riesenarbeit passiert im Moment bei uns allen, von unserem eigenen System versuchen, verzweifeltes System im Gehirn sauber zu halten, was zunehmend nicht gelingt.
Ja, okay, das heißt, da kann man ja einiges machen. Wi-Fi, da haben wir einige Informationen zu. Wi-Fi ausschalten, das Telefon nicht mehr benutzen oder also ich benutze es immer so, irgendwie so, ich spreche so damit, aber ich wohne auch auf dem Land, da kann man das machen, in der Stadt kann man es vergessen. Dann gibt es diese Kopfhörer mit Luftröhrchen sozusagen, die die Strahlung nicht weiterleiten. Das ist also schon ein wichtiges Thema. Du hattest den Elon Musk angesprochen, den habe ich gerade im Moment besonders auf dem Kicker sozusagen, seit er die bevölkerungsnahe sozialistische Regierung in Bolivien geputscht hat, damit er in seine Autos mehr Lithium reintun kann, in die Batterien. Hat gerade die ersten 700 Satelliten in die Umlaufbahn geschossen. Da sollen noch 19.300 folgen. Ist das das Ende? Also ich meine, das Ende der Blut-Gehirn-Schranke, kann man da nicht mehr ausweichen?
Ja, die Zukunft wird es zeigen, oder? Ich trage schon, wenn ich außerhalb vom Haus bin, meinen Hut, der die Strahlen reflektiert und meine Strahlenschutzkleidung. Und wir versuchen so gut wie möglich uns zu schützen vor diesem Wahnsinn, der im Moment auf uns losgelassen wird. Und das Schlimme ist, oder, dass wir keine Wahl bekommen, dass wir nicht entscheiden können, wollen wir das oder nicht. Wollen wir Autos haben, die keinen Fahrer brauchen und dafür unser Gehirn opfern? Das ist praktisch im Moment die Entscheidung, die für uns getroffen wurde. Wir opfern alle Gehirne, damit wir Autos haben können, die keinen Fahrer brauchen, oder? Das ist letztlich der einzige Vorteil von dem 5G-System, den wir bis jetzt finden konnten. Außer das ist jetzt, oder um einen Film runterzuladen, statt 2 Minuten geht es dann 20 Sekunden, oder? Dafür mein Gehirn opfern? Ich würde deutlich sagen, nein, aber die Bevölkerung muss irgendwo offensichtlich Ja gesagt haben, sonst würde es ja nicht passieren.
Ja, ob die wirklich Ja gesagt hat, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass der wahre Grund für die 20.000 Satelliten ein paar Leute sind, die auf dem Land wohnen, denen das Internet nicht schnell genug ist. Ja, also da steckt noch was anderes dahinter. Aber da sind wir schon wieder in einem anderen Bereich. Also ganz wichtig, du hast gesagt, wir haben verschiedene Metalle, die finden jetzt den Weg, oder auch andere Gifte. Holzschutzmittel hattest du erwähnt, Herbizide, also Glyphosat zum Beispiel, Petrochemikalien, die finden den Weg einfach ins Gehirn durch die praktisch nicht mehr vorhandene Blut-Gehirn-Schranke, die also auf jeden Fall unter Beschuss ist. Und dann bilden sich chronische Infektionen aus, Keime, die einfach sich dort niederlassen. Ich selber habe Borrelien, ich habe Coxsackien, ich habe Chlamydien und noch irgendwas anderes beispielsweise. Auch ein Projekt jetzt von mir sozusagen. Da kann ich aber schon sehen, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die im Gehirn sind, da müsste ich jetzt dann sonst eine Autopsie machen, aber die finden sich auf jeden Fall schon mal in meinem System, das heißt, da habe ich auch eine gute Chance und daran kann ich schon erkennen, wie jemand, der doch noch irgendwie ganz gesund ist, soweit in dem Sinne, aber sich von unten jetzt wieder heraufarbeitet, wie dann unter der Haube da wirklich diese Belastungen sind und wenn man die nicht frühzeitig erkennt, sage ich jetzt mal, ich hoffe, das ist bei mir noch frühzeitig, jetzt mit 48, dass ich da jetzt noch gut entgegensteuern kann und das Ganze in den Griff bekommt. Aber wenn man keine Ahnung hat, ja, und wer weiß sowas schon, ja, außer jetzt die Leute, jetzt, die hier zuschauen, aber dass die Allgemeinbevölkerung, die halten 5G für eine tolle Sache, die haben noch nie was von Umweltgiften gehört, die wissen nichts von chronischen Infektionen und fallen dann einfach irgendwann um, oder?
Ja. Ja, naja, wir haben, oder du weißt ja, oder ich habe ja ein eigenes Testsystem entwickelt, den Autonomen Response-Test, wo wir nicht invasiv sozusagen eine Gehirnbiopsie machen können und können ins Gehirn reinschauen, sehr zuverlässig und sehen, welche Giftstoffe sind da drin und welche Keime sind da drin und was ist notwendig, um die Gifte zu beseitigen und um die Keime in Schach zu halten. Ich würde vielleicht auch hier mal an der Stelle kurz bemerken, jeder Keim, der in uns ist, ist potenziell wohltuend für uns. Das heißt, er leistet Leistungen, die wichtig sind für unser System. Oder kann potenziell pathogen werden. Und viele Keime, die früher sich friedlich verhalten haben, verhalten sich heute aggressiv gegen uns, weil sie sich bedroht fühlen durch die gleichen Umweltgifte, die uns bedrohen, bedroht auch die gesunden Keime in uns. Und ich würde wagen, heute zu sagen, dass jeder Pilz, jedes Mykoplasma, jede Borrelie kann sich symbiotisch verhalten in unserem System oder kann sich pathogen verhalten. Das heißt, es ist heute wirklich nicht mehr ausreichend, zu diagnostizieren, ja, ich habe den Keim und der Keim muss weg, sondern ich habe den Keim und wie geht es mir denn mit dem Keim? Oder? Und wenn es einem gut geht mit dem Keim, verhält sich der Keim höchstwahrscheinlich nicht pathogen, sondern eher symbiotisch. Ich gebe ganz kurz mal ein Beispiel, oder? Wir wissen, dass Beethoven und Mozart hatten neben der Musik eins gemeinsam, auch Friedrich Nietzsche, alle hatten die Spirochäteninfektion, die unter dem Namen Syphilis. Und wir sehen, dass sowohl bei Mozart als auch bei Beethoven als auch bei Nietzsche eine enorme Kreativität dadurch ausgelöst wurde, durch die Präsenz dieser Keime. Mozart starb mit Quecksilbervergiftung von der Behandlung. Beethoven hat sein Gehör verloren durch die Quecksilberbehandlung von der Syphilis. Und Nietzsche weiß ich selber nicht genug. Ich weiß, dass er am bekanntesten war und kein Geheimnis gemacht hat aus der Syphilis. Aber ich weiß nicht, ob er letztlich auch an der Quecksilberbehandlung gelitten hat oder nicht. Damit möchte ich eigentlich nur sagen, dass keiner der Keime, die in unserem Umfeld sind und die wir bekommen, primär pathogen ist. Wir wissen, oder wir jetzt von Covid-19, dass zahlreiche Leute damit sehr glücklich leben. Oder die haben den Keim, haben einen positiven T-Zellen-Test oder von den weniger zuverlässigen anderen Testen und sind völlig gesund damit. Im Gegenteil, wir haben Hinweise, dass manche Leute damit wirklich eine enorme Kreativität entwickeln, die sie vorher nicht hatten. Gut, aber das ist ein bisschen ein Ausflug in die Keime, oder? Dass ja, der Keim sollte nie als Feind angesehen werden, sondern dass der Keim leidet unter den gleichen Einflüssen, unter denen wir leiden. Und wenn der Keim denkt, wir sind schuld, dann lässt der Keim uns das wissen.
Ja, ich habe eine Reihe von interessanten Podcasts dazu gemacht, auf Deutsch mit Anne-Katharina Zschokke. Da reden wir wirklich sehr episch über das Thema, dass Viren und Bakterien erstmal nicht per se unsere Feinde sind. Und auf Englisch mit Dr. Zach Bush. Und er sagt, dass Viren so eine Art Update sozusagen sind für uns. Also die Idee von Evolution, dass man so durch zufällige Mutation von einer Amöbe zu einem Mensch quasi gerät, ja, das ist so unrealistisch in diesem Sinne, ja, dass das alles so ineinander greift und plötzlich, ach, jetzt haben wir eine Leberzelle zufällig, ja, aus einem, weiß ich nicht, irgendwas Gebilde plötzlich, ach, jetzt ist eine Leberzelle da und ach, die können jetzt auch noch das machen und jetzt kann sie auch noch das machen und das ist also völlig unrealistisch, dass das so stattgefunden hat. Und er sagt, dass die Viren sozusagen ein Informationsupdate quasi uns einspielen und wir dadurch einen Evolutionsschritt machen können. Nur in dem Moment, wo man jetzt in anderer Hinsicht, sage ich mal, belastet ist, dann kann das natürlich auch zu einer gewissen Auslese, sage ich jetzt mal, führen oder uns einfach belasten. Und wir dieses, ich sage jetzt mal, wenn man einen uralten Computer hat, der irgendwie ganz schlecht gepflegt ist und man spielt ein großes Update ein, dann zerlegt es den dann eventuell auch. Das kann schon mal passieren, ist aber nicht per se das Problem des Updates. Was hältst du davon?
Ist ja relativ klar von der Wissenschaft her, oder? Die Viren, die wir kennen, betten sich in unsere DNA ein, unser Erbgut. Und wenn die jetzt im Erbgut von den Eiern von der Frau sind oder im Sperma diese Viren integriert sind, dann ist das Erbgut, was weitergegeben wird, nicht mehr das gleiche, wie es vorher war und bereichert um diesen Anteil. Jetzt ist es so, dass manche Virusabschnitte in unserer DNA sind nicht hilfreich und manche sind hilfreich. Und früher war es so, dass wenn zu viel nicht hilfreiches da war, dann ist diese Familie ausgestorben. Heute wird vieles im Leben gehalten, wo vielleicht auch Mutationen dabei sind, die nicht günstig sind, aber im Wesentlichen sehe ich das auch so, dass wenn wir unser Genom anschauen, jeder Abschnitt, den wir sehen, besteht aus Bakterien und Pflanzenanteilen und Virenanteilen und so, da ist sehr wenig Eigenes drin. Das heißt, unser Genom ist gewachsen über viele Millionen Jahre und zu dem geworden, was wir heute haben. Und jede frische Infektion ist ein Versuch der Biologie, uns zu verbessern, oder? Denn ein Update, wie sagt Bush das sagt. Jetzt könnte man hinterfragen oder bei den menschengemachten Viren wie bei Covid-19 und anderen HIV, ob das auch gilt. Und ich würde sagen, naja, die menschengemachten Viren haben was Aggressives an sich. Die sind schwerer zu integrieren für unser System, aber haben letztlich auch ein Bewusstsein, das Huckepack auf diesem Virus liegt. Und dieses Bewusstsein möchte immer, dass der Wirt, also wir, überlebt. Ja, kein Virus hat Vorteile davon, wenn wir nach der Infektion sterben. Ja, und der Virus braucht uns lebend, um sich zu reproduzieren. Und das sieht man im Verlauf der viralen Erkrankung, oder? Wir wissen, dass die Masern waren extinkt zu dem Zeitpunkt, als die Masernimpfung erfunden wurde und sind erst wieder aktiv geworden durch den aktiv lebenden Impfstoff, der dann, oder die Masern, die es heute gibt, sind die Impfstoffmasern, das sind nicht mehr die ursprünglichen natürlichen. Aber das ist ein anderes Thema. Was wichtig ist, der ständige Versuch der Evolution, der in uns stattfindet, findet nur statt in gesunden Erdmagnetfeldern, in gesundem Licht. Das sind alles Konditionen, die unsere Evolution zu diesem hohen Punkt gebracht haben. Ist das Sonnenlicht? Sind die natürlichen Wolken? Sind die, das Mikrobiom von den Bäumen, von den Pflanzen uns herum? Die Mikro-RNA, die da ausgeschieden wird, die unsere Gene verändert? Und ein gesundes Wasser mit einem hohen Silikatgehalt, gesunde Luft, ohne Quecksilberdampf in der Luft und ohne Toxine in der Luft, ohne Aluminium-Nanoteilchen. Das waren die Grundbedingungen für unsere hohe und rasche Evolution, die wir beobachtet haben. Und das ist praktisch innerhalb von 50 Jahren erstmal alles in Frage gestellt durch die Gegebenheiten, die wir geschaffen haben, ja, die wegführen von den oder unser Körper ist wie ein Riesenlabor und im Labor müssen die Bedingungen müssen bestimmt sein, bestimmte Temperatur, bestimmte Luftfeuchtigkeit, bestimmter Sauerstoffgehalt, damit im Labor die Versuche funktionieren. Und das Labor, in dem wir leben, die Erde ist im Moment so dramatisch verändert, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir im Moment in einer Phase der Evolution sind, sondern eher in einer Phase der Devolution.
Okay, also da ist es wirklich die Aufgabe, diese Bedingungen so weit es geht wiederherzustellen. Und das ist ja so ein bisschen der Schwerpunkt, sage ich mal, meiner Arbeit. Hattest du eben absichtlich menschengemachte Viren gesagt?
Ja, natürlich. Ja, ich meine, ich bin ja nicht ganz doof, oder? Es gibt einfach bestimmte Anzeichen, oder, dass manche Viren haben Charakteristika, die nicht aus der Natur kommen können, sondern die nur aus dem Labor kommen können. Aber trotzdem, wenn die mal entwichen sind, verändern sie sich sehr schnell und gliedern sich ein in die gegenwärtige bestehende Natur. Das heißt, egal was für Konstrukte wir erzeugen, unsere Biologie ist eine Riesenkraft, die alles letztlich wieder in Richtung Leben dirigiert.
Ja, und das ist Gnade, meiner Meinung nach. Ich denke da an das Exxon Valdez Unglück, wo es drohte, die gesamte Nordsee komplett zu verseuchen, zu vergiften, die ganzen Strände. Und dann kamen irgendwelche Bakterien, haben das einfach aufgegessen. Also sitzt uns dann doch irgendwo so eine Art, trotz, egal wie wir uns hier verhalten, bis zu einem bestimmten Grad dann noch irgendwo so eine Art Schutzengel auf der Schulter, die ich jetzt, ja genau, mit Gnade bezeichnen möchte. Was kann man jetzt tun, um sein Gehirn zu schützen bzw. zu entgiften?
Na gut, wenn wir einen Plan erstellen sollten, was für jeden stimmt, ist der erste Schritt immer der Elektrosmog. Ja, ich habe gesprochen über die Blut-Hirn-Schranke. Das sind Grundgesetze in der Biologie, die wir nicht verändern können. Ja, wir können nicht mit unserem Willen unsere Blut-Hirn-Schranke dicht machen, sondern wir müssen die Strahlendichte minimieren, der wir ausgesetzt sind, durch die verschiedenen Dinge, die wir auch schon diskutiert haben und die du von anderen Spezialisten irgendwie schon im Kasten hast. Das ist mal der Schritt Nummer eins. Und Schritt Nummer zwei sind die Gifte, die bereits im Körper sind. Und dazu gehören an erster Stelle die Zahnmaterialien, die verwendet sind. Angefangen beim Amalgam, aber jetzt, wenn jemand keine Amalgamfüllung hat, dann sind es erstmal die Kronen, die noch Metall drunter haben. Da ist auch Palladium dabei. Palladium ist sehr entzündlich fürs Gehirn. Manche Kronen in den USA zum Beispiel ganz schlimm haben oft Nickel drin. Nickel ist hochgradig allergen. Und die Antikörper, die sich bilden gegen Nickel, attackieren dann auch Strukturen im Gehirn, die ganz, ganz wesentlich sind. Ja, das ist mal der erste Teil. Der Mund sollte metallfrei sein, aber dann der zweite Schritt ist, okay, mit was wird ersetzt, oder? Und jetzt ist es so, dass viele von den Glasionomeren und von den Zahnmaterialien enthalten Bisphenol A, also hochgradig hormonell wirkender Stoff, der wirklich unser Gehirn verändert, verweiblicht und unser Denken verändert. Aber ob nun wirklich ein Schaden entsteht, was Denken angeht oder so, ist meiner Meinung nach noch nicht geklärt. Das ist mal der erste Teil. Der zweite Teil ist die Ernährung. Was nicht bekannt ist im Allgemeinen, wenn ich allergisch bin auf Weizen und esse den Weizen weiter, dann sind die Antikörper gegen den Weizen oder Weizenbestandteile, Glycin oder Gluten, die Antikörper, die der Körper bildet, dagegen, sind kreuzreaktiv mit Strukturen im Gehirn. Das heißt, große Anteile unseres Gehirns werden entzündet durch die Art, wie wir essen, durch das, was wir essen. Ja, wir können Leute, die ein Leaky Gut haben, können allergisch werden auf praktisch jedes Lebensmittel. Und unser Immunsystem erzeugt gegen viele Lebensmittel, auf die wir allergisch sind, Antikörper, die Oberflächen von dem Nahrungsmittel sehen oft ähnlich aus wie Oberflächen von Strukturen im Gehirn. Und die werden dann massiv attackiert und entzündet. Und Entzündung heißt immer, dass hier Raum frei wird für Toxine, die sich dann niederlassen in den entzündeten Gegenden und Keime, die hier wachsen. Gut, also der nächste Schritt für mich sind die Lebensmittelallergien. Und außer meiner ART-Testung kenne ich wirklich keinen vernünftigen Test, der die alle abdeckt gleichermaßen. Ja, es gibt IgG-Allergien, IgM, IgA, IgE. Und es gibt die Typ-4-Allergien, die verzögerten Allergien. Wenn man das alles testen will für jedes Nahrungsmittel, sind es Tausende von Euros, oder? Und wir haben, ja, wie gesagt, einen manuellen Test entwickelt, der so schnell zuverlässig ist. Das ist mal der zweite Teil. Also erstmal, die Zahnmaterialien müssen stimmen. Die müssen Bisphenol A frei sein und metallfrei sein. Der zweite Schritt ist, die Lebensmittelallergien sorgfältig abzuklappern. Es gibt auch einen Selbsttest, den sogenannten Coca-Pulse-Test von Arthur Coker. Das sieht so aus, man etabliert über ein paar Tage seinen niedrigen Ruhepuls, also die niedrigste Puls-Herzschlagrate, die man hat am Tag, wenn man entspannt ist. Und in diesem Zustand kann man dann jedes Lebensmittel testen, indem man es einfach zum Beispiel eine Paprikaschote isst. Und danach, also direkt danach, 20 Minuten danach und 2 Stunden danach, seinen Puls testet. Und wenn er um mehr als 4 Schläge hochgeht, ist man allergisch auf diese Lebensmittel. Das ist der einfachste Test, der Selbsttest, den man zu Hause machen kann. Gut, das ist der zweite Teil. Und dann der dritte Teil ist, dass wir mit Sicherheit annehmen können, dass wir Aluminium haben. Das ist natürlich, wir haben drüber gesprochen schon, über das Geoengineering, ja, dass am Himmel diese künstliche Bewölkung, das sind Nanoplastikteilchen, die bestückt sind mit Aluminium, manchmal auch mit Titan und anderen leichten Teilen, um die Sonne zu reflektieren, so der vorgegebene Grund. Aber leider wird es auch für dunklere Zwecke genutzt, dieses Bespritzen am Himmel. Ja, wir haben Glyphosate drin gefunden, das ist bekannt. Wir haben auch Coronaviren gefunden, in dem was auf uns niedergespritzt wird. Und wir haben früher schon, vor 10 Jahren, lebende Borrelien, also Borrelienzysten, lebensfähige Borrelienzysten gefunden, in dem was auf uns gesprayt wird. Und jeder von euch, der atmet oder hat, atmet Nanoteilchen von Aluminium ein. Und die sind erstmal in der Lunge tätig und wir haben gute Hinweise, dass die schwerst betroffenen Leute jetzt in der Corona-Krise, die nicht mehr atmen konnten oder nicht mehr der Luftaustausch nicht mehr funktioniert hat, dass das genau die Lungen waren, die am meisten belastet waren mit Aluminium. Aber das Aluminium bleibt nicht in der Lunge, sondern es wird von da abtransportiert. Und letztlich ist das Zielorgan für Aluminium-Nanoteilchen ist das Gehirn. Und die beste Studie kam erst vor wenigen Monaten raus von Chris Exley, Professor in England, ja, der praktisch nachgewiesen hat, dass bei jeder neurologischen Erkrankung die Konzentration von Aluminium im Gehirn dramatisch erhöht ist gegenüber Leuten, die gestorben sind an anderen Erkrankungen, an Autounfällen oder mit bekannterweise gutem Gehirn gestorben sind, dass es da Riesenunterschiede gibt. Das ist ja wirklich messbare Unterschiede zwischen dem neurologisch kranken Gehirn und dem gesunden Gehirn ist der Aluminiumanteil. gibt es also keinen Zweifel, könnt ihr nachlesen, Christopher Exley. Und von daher ist für mich, was die Genesung vom Gehirn angeht, die Entgiftung vom Gehirn von Aluminium wichtigste Teil. Und da haben wir uns lange mit beschäftigt. Chris Exley, also der Hauptaluminiumforscher, empfiehlt, ein silikatreiches Wasser zu trinken und empfiehlt das sogenannte Aziliswasser. Acilis ist einfach Silika, rückwärts buchstabiert. Aziliswasser, das gibt es bei KI Science, kann man abonnieren. Aber wir haben bestimmte Frequenzen erforscht. Mit welchen elektromagnetischen Frequenzen kann man Aluminium im Gehirn mobilisieren, oder? Und das haben wir eingebaut. Das für den Fußball, ja, das ist auch von Key Science. Das Ionenfußbad mit einer Platinelektrode. Und es ist fantastisch, dass man sieht, dass bereits nach ein paar Stunden von einer halben Stunde Fußbad, bereits nach mehreren Stunden die Aluminiumsekretion über die Niere, also im Urin, dramatisch in die Höhe geht, um mehrere 100% hochgeht. Und wenn man das 3-4 Mal die Woche macht, hat man riesen Resultate. Ja, da kommen also vermehrt alle toxischen Metalle raus. Jetzt nicht im Wasser, das war ein Quatsch, den früher die Hersteller von diesen Primitivfußbädern gemacht hat, dann haben wir gesagt, oh, guckt ins Wasser, das ist dann.
Ja, aber alles ganz braun wird er dann, ne?
Ja, das war völliger Quatsch. Aber wenige Leute haben geschaut, was passiert hinterher im Urin und im Stuhl. Und da kommen massive Erhöhungen von Schadstoffen raus. Im Wasser interessanterweise, also in dem Fußwasser in der Wanne, was wirklich erhöht ist, ist das Glyphosat. Das kommt wirklich über die Fußsohlen raus. Das haben wir gemessen in dem Wasser, was rauskommt, vorher und hinterher. Das sind also eine signifikante Erhöhung vom Glyphosatanteil. Und mit Sicherheit, wir haben nur Glyphosat gemessen, mit Sicherheit auch andere Herbizide. Aber also Aluminiumentgiftung, silikatreiches Wasser trinken. Es gibt auch kieselerdereiches Wasser trinken, das Fußbad. Es gibt sicher auch andere gute Quellen von Kieselerde, die man nutzen kann. Und dann von der Literatur her ist die Zitronensäure ist wichtig und das Malat ist wichtig. Und was wir empfehlen als einfache Lösung, ein Esslöffel Apple Cider Vinegar.
Ja, ist der Apfel esse ich ganz. Trinke ich hier, aber ansonsten, weil ich immer so wegen meiner Chlamydien vermutlich immer so Probleme mit meiner Stimme. Und der Apfelessig, der macht es ein bisschen besser.
Okay, also ein Esslöffel Apfelessig in einem Glas Wasser ein- bis zweimal am Tag trinken, hat sich gezeigt, es macht wirklich eine Mobilisation von Aluminium in unserem System.
Okay.
Und wir nehmen da immer noch Bindemittel dazu, der Zeolit im Allgemeinen, und kriegen damit den Aluminiumspiegel. Es geht schon ein paar Monate dramatisch gesenkt im Gehirn. Und damit kriegen wir dann Kontrolle über die Keime, die da sind. Das ist mal das Erste. Das Zweite sind natürlich die Phthalate und die Petrochemikalien und die fettlösliche. Es geht um fettlösliche Gifte. Ja? Denn die das Gehirn besteht wesentlich aus Fett, und was im Gehirn sich niedersetzt, sind die fettlöslichen Gifte, nicht die wasserlöslichen. Und von den fettlöslichen Giften wissen wir, dass es gibt verschiedene einfache Entgiftungsmethoden, wo die rauskommen. Das Wichtigste ist vielleicht das Ölziehen, ja, dass man für 15 Minuten morgens auf Öl rumkaut. Meiner Meinung nach ist es egal, ob es Olivenöl ist oder Kokosnussöl oder Leinöl. Aus Russland, von Dr. Karak damals, ich habe vergessen, auf welches Öl er bestanden hat, aber wir haben keine großen, wir haben es gemessen. Ja, wenn man 15 Minuten auf umkaut und es dann ausspuckt und misst in diesem Öl, dann sieht man, dass hinterher eine Riesenzunahme von fettlöslichen Umweltgiften da drin ist. Das heißt, wir können den Blutstrom frei machen von diesen zirkulierenden Giften und erzeugen damit einen osmotischen Gradienten. Das heißt, die einzigen Gifte sind dann noch hier, aber von hier aus nichts mehr da. Und dann purzeln die Gifte von alleine aus dem Zentralnervensystem wieder raus. Das Ganze kann man noch verstärken durch Saunatherapie, wobei es oft überschätzt wird, ja, bei der Saunatherapie, beim Saunaschwitzen, werden hauptsächlich die wasserlöslichen Gifte freigesetzt. Ja. Es geht immer hier um die Gesamtheit von allem. Es geht darum, zu reduzieren, was wir reduzieren können. Und würde auch wagen zu sagen, es gibt bis heute kein, außer orthomolekularen Medizin, also von den Supplements, gibt es wenig Vorschläge, wie man die Umweltgifte jenseits vom Quecksilber, wie man die anderen Umweltgifte aus dem Gehirn rausbekommt. Und für mich ist das Ölziehen vielleicht der wichtigste Teil geworden. Was die Schwermetalle im Gehirn angeht, wissen wir, dass weder DMPS noch DMSA noch EDTA irgendwas jenseits der Blut-Hirn-Schranke machen. Ja, keins von diesen Stoffen erreicht die Stellen im Gehirn, die Gifte sind. Und es gibt den fortgeschrittensten Quecksilberforscher der Welt, das war Boyd Haley. Er war früher Professor an der Uni in Kentucky. Heute nicht mehr tätig, er ist ein Emeritus-Professor. Aber er hat ein Mittel entwickelt, das aus dem Glutathion ein Mittel entwickelt, was gehirngängig ist, das heißt Emeramid. Und das war fantastisch. Das ist ein Mittel, was wirklich Quecksilber, Blei, Cadmium, Nickel aus dem Gehirn abholen kann. Ist aber natürlich von der Industrie total blockiert und sehr, sehr schwer dran zu kommen. Es gibt ein paar so Untergrundquellen, die ich hier nicht nennen kann, ja, wo man es doch bekommt. Aber wir benutzen die Arbeiten von Dr. Yoshiaki Omura, der gezeigt hat, dass wenn wir Koriander liposomal zubereiten, dass man mit liposomalem Koriander sehr, sehr gut jenseits der Blut-Hirn-Schranke Aluminium, Blei und Quecksilber entfernen kann. Und das ist für mich so der Haupt, die Hauptmethode geworden, ja, dass wir relativ große Mengen an Koriander-Tinktur verwenden. Die wird mit Phospholipiden versetzt, verschüttelt und dann vibriert in einem Ultraschallgerät. Und da entsteht ein sehr, sehr potentes Gehirnentgiftungsmittel für die Schwermetalle. Und das ist es eigentlich. Ja, ich wünschte mir, dass wir für die fettlöslichen Gifte im Gehirn mehr Lösungen haben. Was immer die Entgiftung anregt, ist, wenn man homöopathische Verdünnung hat von genau den Giften, die im Gehirn sind. Aber ich möchte mal die Zahl erwähnen hier. Man schätzt, dass heute in unseren Körpern über 30.000 verschiedene Substanzen sind, ja, die menschengemachte Substanzen, die in unserem Körper abgelegt sind, davon zahlreiche im Gehirn. Und es ist heute, ja, mit der Elektroakupunktur, vielleicht mit der EAV-Methode, kann man vielleicht ein paar hundert von denen auffinden im Gehirn und entsprechende Antidotes machen, homöopathische Antigifte machen. Ja, aber für 10, 20, 30.000 eher unwahrscheinlich, dass es erfolgreich sein kann. Und da brauchen wir einfach Schrotschusstherapien, die alles gleichermaßen abräumen. Und wir haben in meiner Praxis in Seattle von Dr. Weber, Dr. Weber ist ein deutscher Arzt, den Laserhelm. Das ist ein Helm, wo zahlreiche Laserdioden dran sind, die im Infrarotbereich senden bei 810 Nanometer. Da penetrieren sie den Schädel und gehen ungefähr 4 cm tief ins Gehirn rein. Und mit Infrarotlicht auf diese Art kann man sehr, sehr gut die Mitochondrien werden lebendig und die ganze innere Maschinerie von den Gehirnzellen aktiv, um sich selber zu säubern. Und das ist fantastisch, dass es also inzwischen Werkzeuge gibt aus der Biophysik, die hilfreich sind, um das Gehirn zu entgiften. Und das Gerät ist verfügbar und also für den Laien nicht unbedingt bezahlbar. Aber wenn sich Leute zusammenschließen, die Behandlung braucht jeder. Vielleicht noch, um das Detail zu sagen, ist also nicht nur den Helm aufsetzen, das ist dann 20 Minuten Behandlung, zwei, dreimal die Woche, sondern die Leute vorher einen sogenannten Photosensitizer schlucken. In diesem Fall ist es ein Extrakt von grünem Tee. Er wird eine halbe Stunde vorher eingenommen und dann werden die Zellen im Gehirn, die betroffen sind, hochgradig lichtempfindlich und saugen sozusagen das von außen gegebene Licht ein und verarbeiten, verstoffwechseln das Licht und können sich damit selber reinigen. Das ist eigentlich alles, was ich zu sagen habe zu diesem Thema. Natürlich vielleicht noch was Letztes. Die Gesundheit der Gehirnzellen hängt, Gehirnzellen sind anders als andere Zellen. Gehirnzellen leben zu 80% von dem Input, der über die Nervenströme zu dem Gehirn, zu den Gehirnzellen kommen. Ja, also über die Augen oder im Augen wird, in der Retina wird Licht umgewandelt in elektrische Ströme, der sogenannte photoelektrische Effekt. Und diese Ströme erreichen dann Gehirnzellen im visuellen Kortex. Das gleiche mit dem Gehör oder da wird das Vibrieren von der Membran im Ohr vom Trommelfell wird umgesetzt in elektrische Signale, die dann als Strom die entsprechenden Gehirnareale erreichen. Das gleiche gilt für den Geschmack, Geruch, für den Tastsinn, für alle Empfindungen, die wir haben. Und die Gehirnzelle lebt zu 80% von diesen elektrischen Strömen, die die Gehirnzelle nähren. Und zu 20% lebt die Gehirnzelle von Nahrungsmitteln und von Sauerstoff und von Wasser. Das macht nur 20% vom Metabolismus aus. Was ich damit sagen will, dass man das Gehirn auch reparieren kann, indem man diese 80% nutzt. Ja? Eine einfache Massage über die sensorische Stimulation ist ein irre Input ins Gehirn als für die Gesundheit. Akupunktur ein bisschen weniger, aber macht's auch. Und dann die ganzen Therapien, die übers Hören gehen, die Tomatis-Therapie und andere Gehörtherapien von Günter Haffelder, die neuroaktive Musik. Aber wir können auch viel machen über essentielle Öle oder über den Geruch, über den Geschmack. Also wir haben eigentlich ein Riesenspektrum an Möglichkeiten, was das Gehirn angeht. Und ich warne hier davor, oder? In Amerika gelten nur Dinge, die man entweder spritzen kann, als Infusion geben kann oder die man oral einnimmt. Und die Therapien sind zum großen Teil vergessen, die über den nervalen Input zum Gehirn laufen. Meine Ermutigung an euch ist, diese Wege zu nutzen, um das Gehirn zu entgiften. Ja, je mehr Stimulation das Gehirn bekommt, desto mehr Energie hat das Gehirn, sich selber zu säubern.
Okay, oh, das war jetzt ein großer Block sozusagen. Ich versuche mal so ein paar Sachen einfach nochmal kurz zusammenzufassen. Ganz Punkt 1 war bei dir auf jeden Fall, die elektromagnetischen Felder zu vermeiden, dann die ganzen Gifte im Körper anzugehen, den ganzen Zahnbereich. Dazu habe ich 3 Interviews gemacht, weil es so ein wichtiges Thema ist. Ich bin endlich durch mit meiner Zahnsanierung. Hey. Und ja, dann hast du von einem Aluminium gesprochen als das prävalente Gift durch das Geoengineering und Nanoteilchen. Silizium als beziehungsweise die Kieselerde als wichtiger Bestandteil der Entgiftung. So alles, was du aufgezählt hast, mache ich, inklusive, sage ich gleich noch, dem Helm. Also der Apfelessig, das Zeolit, das ist auch Bestandteil von meinem Protokoll. Sauna mache ich täglich oder teilweise 2-mal. Bewegung natürlich ist natürlich auch ein nicht unwesentlicher Faktor, denn irgendwo muss das Ganze ja auch im Körper bewegt werden. Kinetisch, sage ich jetzt mal, und wir haben auch noch ein Lymphsystem. Und das Ölziehen, da habe ich jetzt mit angefangen. Das hat man mir in der letzten Zahnklinik dann nahegelegt. Also da bin ich jetzt dann auch dabei sozusagen. Finde ich jetzt nicht unbedingt angenehm, aber mache ich doch trotzdem. Und genau. Ja, dann, wie sieht es eigentlich mit Vitamin C aus? Ich habe dich darüber sprechen hören, dass Vitamin C auch ganz gut geeignet ist, hochdosiert oder liposomal, um Blei zu entgiften.
Ja, es gibt von Tom Levy dieses Buch, das hat den tollen Titel Vitamin C. Und er hat verschiedene Arbeiten drin, die zeigen, dass Vitamin C wirklich Blei entgiftet. Ganz kurz zum Vitamin C, eine Warnung. intravenös Vitamin C. Die meisten Hersteller haben das Vitamin C in Glasflaschen. Und Glas, das normale Glas, ist Aluminiumsilikat. Und das Vitamin C, das ist Säure, es löst aus dem Glas Aluminium aus. Die meisten Arten von Vitamin C, die in Deutschland verfügbar sind, haben einen Riesengehalt an Aluminium. Wir empfehlen kein intravenöses Vitamin C. Es gibt jetzt eine Apotheke, die stellt es jetzt hier im Bohrglas, wo keine Probleme entstehen. Ja, aber nur mal denken, also was ich jetzt sage über Vitamin C, bezieht sich auf das oral eingenommene Vitamin C oder kann auch als Infusion rektal gegeben werden. Und Vitamin C hat eine kurze Halbwertszeit, das heißt, sollte mindestens 3-4 Mal am Tag genommen werden für eine aktive Entgiftung. Und was übersehen wurde, wenn wir Vitamin C nehmen, geht der Wert von Blei im Stuhl massiv in die Höhe, auch in anderen Schadstoffen. Ja, dass wir mit Vitamin C sehr viel mehr erreichen, als es im Allgemeinen angenommen wird.
Ja, da sind wir beim Thema Demenz. Ich hatte diese Information, aber oben bei mir im Zimmer stehen mindestens 10 solcher Flaschen. Ich habe nämlich im Sommer gelernt, mir selber Infusionen zu setzen und habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Aber jetzt fällt mir ein, dass Patrick Assheuer darüber in einem Vortrag gesprochen hat, dass die oft mit Aluminium belastet sind. Na, herzlichen Glückwunsch, dann schmeiße ich die halt weg. Welche Apotheke ist das, die mit Bohrglas
macht? Du musst den Patrick fragen. Ja, Patrick Assheuer in Berlin ist unsere Quelle für das tolle Vitamin C, das er jetzt hat herstellen lassen bei irgendeinem Apotheker, aber ich weiß nicht.
Okay. Ja, aber eine sehr schöne Methode ist und auch, ich glaube, es ist auch Tom Levy, ist halt das liposomale Vitamin C. Ich stelle mir das selber her. Das funktioniert hervorragend. Das merkt man daran, dass man unglaubliche Mengen dann vertragen kann. Das würde man sonst merken auf der Toilette. So. Das funktioniert also sehr, sehr gut. Und das ist natürlich wesentlich entspannter, als sich jetzt eine Infusion selber zu setzen oder entsprechend zum Arzt zu gehen und dann da 2 Stunden oder eine Stunde zu sitzen. Okay, also das ist nochmal ein interessanter Punkt. Ja, der Laserhelm. Soll ich den mal kurz holen? Haben wir die Sekunde?
Ja, yeah, why not?
So, kurz den Kopfhörer wieder auf. Also ich muss jetzt eben das Kabel natürlich abmachen. Genau. Ja, du hast es schon gesagt, es ist nicht ganz billig. Aber wie gesagt, ich mache mir Sorgen und deswegen mache ich das 2-mal am Tag. Na, morgens und abends mit so einem anderen. Also wie gesagt, ich kümmere mich ja für meine Gesundheit und versuche einiges zu machen. Da sind enorm viele Laserdioden zu sagen drin und man kann auch bestimmte Frequenzen einstellen, wobei ich da die Information bekommen habe, dass da noch keine richtigen Studien gibt. Ich probiere ab und zu 8 Hertz, weil das relativ nah an der Schumann-Frequenz ist, also die 7,83 oder so ist. Und ja, also ich kann jetzt noch nicht von unglaublichen Erfolgen berichten, muss ich sagen, aber ich finde es gut, dass ich da noch eine
Frage, weitere... Frage, nimmst du den grünen Tee-Extrakt vorher?
Nein, das habe ich mir schon aufgeschrieben.
Ohne das geht es nicht. Ja, du musst den grünen Tee-Extrakt vorher nehmen.
Okay.
40 Minuten vorher ist ideal, halbe Stunde Minimum.
Ja, ich trinke sehr viel grünen Tee. Zählt das?
Ja, du müsstest wirklich 100 Tassen trinken, um...
Da bin ich relativ nah dran. Das ist kein Scherz.
Dann hast du wahrscheinlich auch ein bisschen Wirkung von dem Laserhelm.
Ja, plus ich glaube, in meinem eigenen Nahrungsergänzungsmittel sind 150 Milligramm grüner Tee-Extrakt drin.
Also, ja, ja.
Okay.
Aber es ist wichtig, zeitlich das zu koordinieren. Das
ja, okay, da werde ich jetzt drauf achten. Das mache ich nämlich, das mache ich nämlich nicht, weil ich währenddessen einmal schon mit meinem Ölziehen dran bin.
Ja, du schaffst es schon. Also die Kapsel wird aufgemacht, es wird verrührt, bis es so eine gelbliche Flüssigkeit ist. Und da sind dann, weiß ich, wie viele Tassen Tee das entspricht, aber mindestens 20 Tassen Tee drin. Und wird eingenommen, können genau auf die Uhr gucken und dann 30 bis 40 Minuten später kommt der Helm drauf. Und dann, also es ist schon zeitlich empfindlich.
Alright, okay. Ja, also das sind ja schon eine ganze Menge Möglichkeiten. über deine ART-Methode. Du hast ja sehr viele Menschen auch ausgebildet und hast ein Institut, das INK-Institut, was wiederum andere Menschen ausbildet. Da findet man dann doch relativ leicht einen Therapeuten, der das macht. Das ist auf jeden Fall eine beeindruckende Methode, wenn sie vernünftig angewandt wird, muss man dazu sagen. Beispielsweise, man muss, also das ist eine Form der Kinesiologie und du lehrst es beispielsweise so, dass man eine Zwischenperson benutzt, um nicht selber sich selber zu testen und so weiter. Also es muss vernünftig gemacht werden, aber dann kann man Dinge austesten, die ansonsten Tausende von Euros kosten im Labor oder gar nicht zugänglich sind. Ne? Also das ist schon mal eine tolle Möglichkeit, also da sozusagen einen Klinghardt-Therapeuten sich zu besorgen. Da kann man schon einiges machen und dann vielleicht auch sehen, was ist genau die Belastung und wie kann man es dann am besten angehen. Vielleicht noch eine kurze letzte Frage. Welche Mikronährstoffe sind denn deiner Meinung nach noch ein wichtiges Thema?
Ja, fangen wir mal an beim Vitamin B1, Thiamin. Es gibt verschiedene Abkömmlinge davon. Benfotiamin ist wichtig für die Entgiftung von Blei. Es ist das wichtigste Mittel für die Bleientgiftung. Aber Vitamin B1 wird auch sehr beansprucht im Moment durch unsere Umweltsituation. Und wir haben einen höheren Verbrauch als die normale Ernährung nachliefern kann, oder? B1 ist bekannt für die Behandlung von peripheren Neuropathien, das heißt Taubheitsgefühl, Kribbeln in Beinen, Armen oder Schmerzen, ja, Körperschmerzen. Und dadurch, dass viele von unseren Patienten betroffen sind auf diese Art, ist es eines der häufigen Mittel. Und bei den alkoholischen Erkrankungen des Gehirns ist es bekannt, dass die Alkoholiker einen B1-Mangel haben und dadurch dann psychoseähnliche Zustände im Gehirn entstehen. Und so, ich würde immer anfangen beim B1. B2 ist wichtig, oder Riboflavin für die Mitochondrien, als Mitochondrienfutter, damit viel Energie im Gehirn da ist. Das Gehirn, wie gesagt, die Gehirnzelle hat ein hohes Maß an elektrischen Funktionen und dafür sind die Mitochondrien noch wichtiger als woanders im Körper. Vitamin B3 oder Niacin ist das Anti-Aging-Vitamin, ja, das von Linus Pauling schon empfohlen wurde, um den Tod auszuzögern, und das hat sich auch bestätigt. Und Niacin, es gibt viele Erkrankungen des Gehirns, die verbessert werden können durch die Einnahme von Niacin. Und dann das nächste, B5, sage ich mal nichts, ist wichtig für die Virenabwehr und für die Nebennieren. Aber B6 ist wieder wahnsinnig wichtig fürs Gehirn auf eine Unzahl verschiedener Arten. Ja, ihr wisst, dass wir viel machen mit der HPU-Erkrankung, aber es gibt auch andere. Die ganzen Emotionen im Gehirn, also der Hauptfaktor bei Depressionen und bei Unwohlseinszuständen vom Gehirn, Gedächtnisverlust, schauen wir auf B6 und B12, ja, als die Hauptfaktoren. Aber B6 ist immer nicht fast immer richtig, wenn man. Und dann gibt es natürlich für uns aus der Kräuterheilkunde wahnsinnig, wahnsinnig viel. Oder ich habe ja sehr, sehr viel gearbeitet mit liposomalen Kräutern. Vielleicht das Wichtigste, was ich hier betonen will, ist der liposomal zubereitete Rosmarinextrakt. Der Rosmarin, gab es mal eine Studie vor ein paar Jahren in England, die zeigt, dass die Intelligenz von Kindern, die regelmäßig Rosmarin einnehmen, sich verdoppelt vom IQ-Test her in kürzester Zeit und Gedächtnisleistung verbessert. Und ein paar Tage später war Rosmarin ausverkauft in England, obwohl an jeder Straßenecke ein Rosmarinbusch wächst, den man auch so essen kann. Von den Kräutern würde ich sagen, oder neben Ginkgo biloba, kennt jeder, Rosmarin ist vielleicht übersehen, ist mit Sicherheit das wichtigste Mittel. Und wie gesagt, wir haben sowohl bei Key Science, KI Science in England, als auch bei Bayer in Österreich, Produkte, die sorgfältig ausgewählt sind, den höchsten Maß an den Inhaltsstoffen, die den Metabolismus im Gehirn wesentlich verbessern. Ja, und Es ist natürlich unendlich, was man noch über das Gehirn sagen könnte, aber ich glaube, das ist mal ein guter Überblick.
Okay, wunderbar. Also der Ton war gerade ein bisschen schlecht. Du hattest gesagt, Key Science in England und BioPure in Europa, Ginkgo Biloba und liposomales Rosmarin. Kann man sich das auch selber machen, das liposomale Rosmarin? Wie würde man das machen?
Ja, naja, Rosmarin kann man direkt essen. Man kann es direkt abschneiden vom Busch und kauen, oder? Und es wird sehr, sehr gut verarbeitet auf diese Art. Man kann natürlich auch selber die Tinktur herstellen, das geht aber dann 6 Wochen. Das sind verschiedene Prinzipien, wir brauchen bestimmtes Licht, bestimmte Temperatur und es wird dann schon wieder schwieriger, das selber zu machen. Aber Essen vom Busch direkt ist auf jeden Fall effektiv.
Okay, super. Vielen lieben Dank, Dietrich. Ich werde alles verlinken, Link zu deinen Seiten und zum Institut INK.
Zu den Shops. Ja, auch denk dran, mein englisches Institut, oder? Klinghardt Institute. Von mir hinten dran, ja, dass du das mit angibst, weil das ist mir schon wichtig, weil da unsere Hauptlehre im Moment einsichtbar ist.
Mhm. Okay, werde ich machen. Vielen lieben Dank, schön, dass du hier warst und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Alles gut. Ja, tschüss, Onkas.